Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Wladimir Balzer. Ich bin hier Korrespondent für Kultur und Bildung im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Und genau sitzen wir hier mit Blick auf das Regierungsviertel an diesem Donnerstagmittag, dem 17. August. Willkommen zu unserem Redaktionsgespräch. Und heute über einen Ort, den jeder von uns kennt, nämlich die Schule. Genauer Lehrerinnen und Lehrer. Deutschland hat nicht genug von ihnen. Das ist auch wirklich keine Neuigkeit. Es fehlen je nach Berechnung 12.000 bis 40.000 Lehrerinnen und Lehrer hierzulande. Die Folge sind Unterrichtsausfall, sind Stress an Schulen und das ist ganz sicher nicht gut für den Lernerfolg der Schüler und für die soziale Atmosphäre an den Schulen, diesen so wichtigen Orten. Wie kommen wir da raus? Was tun die Länder, die ja zuständig sind? Was kann der Bund beitragen, wenn überhaupt? Das beschäftigt uns in diesem Podcast. Und ich freue mich natürlich, tolle Kolleginnen dabei zu haben. Vivien Leue ist Korrespondentin in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, hat 3 Jungs in der Schule und dort hat die Schule gerade vor ein paar Tagen auch begonnen. Hallo, Vivien.
Ja, hallo, Wladimir. Hallo nach Berlin.
Käthe Malaike ist in Köln in unserem Studio dort. Sie ist Redakteurin bei unserem Bildungsmagazin Campus und Karriere, immer nachmittags kurz nach 14.30 Uhr. Hallo Käthe.
Hallo nach Berlin, hallo.
Und hier bei mir im Studio Claudia van Laak, Leiterin des Berliner Landesstudios. Hier in Berlin, also in diesem Stadtstaat mit ganz besonderen Bedingungen, beschäftigt sich auch immer wieder mit Bildungsthemen. Hallo Claudia.
Hallo. Ein Sohn durchs Schulsystem geschafft in Berlin.
Ja, also dann haben wir schon ein paar persönliche Erfahrungen. Auch meine Tochter hat es inzwischen hinter sich gebracht, das Bildungssystem mit, oder das Schulsystem, um es besser zu sagen, mit allen Höhen und Tiefen. Aber erstmal versuchen wir mal nach Nordrhein-Westfalen zu schauen. Das bevölkerungsreichste Bundesland, das jetzt auch schon seit 10 Tagen wieder Schule hat. Ich glaube sogar das erste Bundesland in diesem Sommer. Wie hat dieses neue Schuljahr begonnen? Waren alle Lehrerinnen und Lehrer da? Wie war die Situation? Vivien?
Ja, also aus meinen Recherchen weiß ich natürlich, dass die Schulen immer versuchen, so zu starten, dass der Mangel, der da ist, nicht sofort spürbar ist. Denn es sind nicht alle Lehrerinnen und Lehrer da gewesen. Also wenn wir mal auf die Zahlen gucken, 6.700 Stellen sind unbesetzt. Jetzt ist das so eine nackte Zahl. Bei 2,5 Millionen Schülerinnen und an 5.000 öffentlichen Schulen, was bedeutet das? Also letztlich bedeutet das, dass es an den Schulen, die ganz schlimm betroffen sind, bis zu 200 Stunden pro Woche Unterricht ausfallen muss. Das ist wirklich enorm. Das heißt eigentlich, fast jede Klasse ist betroffen. Ich weiß, in diesem Jahr hat es für meine 3 Kinder gut angefangen. Deswegen meine ich, da versucht man am Anfang es immer noch alles gut hinzubekommen. Aber zum Beispiel im vergangenen Jahr hatte der eine bis zu den Herbstferien, also fast 3 Monate lang, keinen Politikunterricht. Aber natürlich wird dann Politik trotzdem am Ende abgeprüft und da gibt es dann irgendwie eine Note auf dem Zeugnis. Also der Stoff muss dann irgendwie individuell nachgeholt werden. So sieht's aus. Ja, also es geht wieder los und vor allem eben ja für die Schulleitungen mit diesem Riesenstress. Wen packe ich wohin? Welche Klassen kann ich wie zusammenziehen? Welche Kurse kann ich doch noch größer machen, damit eben der Mangel nicht so auffällt? Aber mit 6.700 unbesetzten Stellen ist der Mangel schon enorm. Und das ist auch von Jahr zu Jahr gewachsen. Natürlich auch, weil Stellen neu geschaffen werden, weil es immer mehr Kinder gibt, was sehr schön ist, das wollen wir ja auch alle, aber das System wurde eben auch, was die Lehrer und Lehrerinnen anbelangt, nicht gleichzeitig vergrößert.
Dann schauen wir vielleicht doch mal in den Stadtstaat Berlin, wo ja immer auch ein bisschen hämisch auf das Schulsystem hier geschaut wird, was vielleicht auch die Abschlüsse angeht und vieles andere mehr. Claudia van Laak, wie ist hier in Berlin die Lage jetzt in diesem Sommer, kurz bevor die Schule losgeht?
Ja, wir haben nächste Woche diese jährliche Schuleingangspressekonferenz. Das heißt, ich kann noch nicht so mit den absolut aktuellen Zahlen aufwarten, aber wir sind gerade so bei 1.400 offenen Stellen. Ob von denen jetzt noch welche besetzt werden konnten im Sommer, kann ich nicht so genau sagen. Wir haben ja eine neue Senatorin und das ist das Interessante. Wir hatten 27 Jahre Senatsverwaltung für Bildung in SPD-Hand. Jetzt seit einem halben Jahr die CDU, Katharina Günther-Wünsch. Sie ist auch gleichzeitig Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und sie hat sich eine Menge vorgenommen und hat auch gleich gearbeitet und reagiert. Und zwar eine ihrer ersten Amtshandlungen war, da dass die Schulen alle ihre Stellen wieder selber besetzen durften. Das muss ich erklären. Das war vorher nicht so. Also der Hintergrund war, SPD-Politik war, wir wollen den Lehrkräftemangel gleichmäßig über die Stadt verteilen. Das heißt, die Schulen durften nur 95% ihrer Stellen besetzen. Also selbst die Schulen, die genug Lehrkräfte hatten, durften sie nicht einstellen, weil die Idee war, wir verteilen den Mangel gleichmäßig über die Stadt. Das ist jetzt nicht mehr so. Interessant ist, was ist da rausgekommen? Ich vermute mal, dass natürlich die beliebten Schulen in den gut bürgerlichen Stadtteilen jetzt super ausgestattet sein werden nach den Sommerferien und dass vermehrt da Lücken gerissen werden bei den Brennpunktschulen.
Und das ist natürlich ein Punkt, der durchaus auch ja, von der Bundespolitik adressiert wird, was die Brennpunktschulen angeht. Da gibt es ja ein Programm, das Startchancenprogramm. Da sind wir schon bei einer Frage, was der Bund eigentlich machen kann, wie er da helfen kann, vielleicht auch entlasten kann, die Lage entlasten kann. Das beginnt erst im nächsten Jahr. Das soll uns auch alles noch beschäftigen. Kate, wenn wir jetzt diese beiden unterschiedlichen Bundesländer, in vielerlei Hinsicht unterschiedlichen Bundesländer so uns anschauen und vielleicht den Blick ein bisschen weiten wollen auf das gesamte Bundesgebiet. Fallen dir vielleicht Bundesländer ein, wo es besonders gut und besonders schlecht aussieht, was den Lehrermangel angeht?
Ich glaube, tatsächlich ist das Bild dasselbe, was jetzt gerade aus Berlin und NRW gezeichnet wurde. Es gibt kein Bundesland, das diesen Mangel nicht kennt. Es gibt politische Interpretation, so wie Vivian das schon gesagt hat, alle starten erstmal mit der Grundversorgung und dann spricht man mit einem Schulleiter und der sagt, ja, das, was wir heute gesagt haben, das müssen wir morgen schon revidieren, weil dann die ersten Krankmeldungen kommen oder eine neue Grippewelle kommt oder so und dieses ganze Konstrukt, was einfach auf tönernen Füßen steht, überall zusammenbricht. Das muss man einfach so sagen. Es starten ja jetzt auch nächste Bundesländer in den Schulbetrieb, Sachsen, Niedersachsen, Thüringen und aus Sachsen zum Beispiel wird jetzt auch wieder gemeldet, es gibt zu wenig Lehrer. Niedersachsen ist auch dabei. Thüringen sagt, wir haben auch jetzt 3,5% mehr Schüler und Schülerinnen bekommen. Das ist auch das, was Vivian gerade sagte aus NRW. Also wir haben eine multiple Gemengelage, die aber eigentlich in einer Sache gleich ist. Wir haben zu wenig geeignete Lehrkräfte in den Schulen.
Aber können wir haben jetzt auch so ein paar verschiedene Zahlen gehört. Ne? In der Einleitung habe ich gesagt, 12.000 fehlen in ganz Deutschland. Das sagt zumindest die Kultusministerkonferenz, also diese ständige Konferenz, wo sich die Bildungsminister und Ministerinnen treffen und sich abstimmen, alle 16. Und dann sagen aber Lehrerverbände, es sind eigentlich bis zu 40.000 unbesetzte Stellen bzw. Lehrermangel in der gesamten Republik. Also auf welcher Datengrundlage reden wir hier eigentlich? Also gibt es überhaupt klare Zahlen, mit denen wir arbeiten können? Ich frage mal die Runde, Vivian, schüttelst mit dem Kopf.
Nein, das Problem ist tatsächlich, dass in NRW zum Beispiel über die vergangenen vielen Jahre hinweg keine Statistik über den Ausfall von Schulstunden geführt wurde. Ne? Da hat man sich natürlich auch so ein bisschen das Leben leicht gemacht. Dann konnten Journalisten und Journalistinnen zwar nachrecherchieren an einzelnen Schulen oder in manchen Städten und haben dann das Ministerium immer wieder damit konfrontiert, aber die sagten dann, ja, müssen wir nachgucken, haben wir jetzt keine Zahlen zu und das soll jetzt sich ändern, dass da zumindest eine Statistik mal begonnen wird und dann fortlaufend geführt wird darüber, wie viele Schulstunden denn ausfallen. Klar, wir wissen, wie viele Stellen offiziell vom Ministerium freigegeben sind. Ja, das weiß man sicherlich in jedem Bundesland und wie viele davon eben nicht besetzt sind. Aber dann muss man auch sagen, es gibt ja zum Beispiel, wenn wir beim Thema Inklusion sind oder Förderunterricht, gibt es auch immer Stellen, die wichtig sind, aber vielleicht nicht unbedingt notwendig, also Doppelbesetzungen in bestimmten Bereichen und Klassen oder eben, wie ich gerade sagte, Förder- und Vorderunterricht, das geht ja in beide Seiten, ja, also Kinder, die noch ein bisschen mehr üben müssen, die kriegen da eine Unterstützung, aber Kinder, die es eben schon können, die kriegen dann schon Knobelaufgaben oder andere Dinge, weil gerade auch in der Grundschule ist das auch total wichtig, bei einer 30 Kinder groß besetzten Klasse da so ein bisschen individuell trotzdem schauen zu können. Sowas findet natürlich gar nicht statt. Also diese extra Stellen, die werden dann zum Teil einfach wahrscheinlich nicht mitgezählt. Aber da stecke ich nicht drin. Also da sagen Gewerkschaften eben das eine und die Ministerien das andere.
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Also man braucht ja irgendwie eine Arbeitsgrundlage. Kate, hast du irgendeine Zahl, die uns weiterhilft. Also wir haben ja gesagt, also 12.000 auf der einen Seite, 40.000 auf der anderen, das ist ja ein großer Unterschied.
Ja, aber ändert doch nichts an der Lage der einzelnen Schule. Ich finde, da können wir doch lange drüber diskutieren. Ich fände es wichtiger, darüber zu diskutieren, wie kommen wir denn raus aus dem Problem, ganz ehrlich.
Exakt.
Ja, die Dimension sollte man schon mal klären vielleicht, ne?
Das Dilemma der Zahlen, das müssen wir vielleicht wirklich auch nochmal sagen. Das ist ein gewachsenes über Jahre. Die Länder sind nicht in der Lage oder nicht willens, das muss man vielleicht auch mal sagen, genau die Statistiken zu erheben. Und wenn man in die Welt der Zahlen guckt, du hast jetzt 40.000 genannt oder 12.000, seit die Kultusministerkonferenz Berechnungen anstellt, seitdem wird sie dafür kritisiert und sie wird auch ständig widerlegt. Ja. Und es gibt auch Berechnungen zum Beispiel des VBE, des Verbandes Bildung und Erziehung, der von 80.000 spricht. Also da ist die Range sehr groß und ich stimme Claudia zu. Lasst uns lieber darüber reden, wie wir den Mangel jetzt beseitigen können. Aber man braucht, und das ist eine absolut zwingende Aufgabe für die Zukunft, eine vernünftige Datengrundlage, um Bedarfe zu berechnen, um übrigens auch zu gucken, wie dann an den Hochschulen Kapazitäten aufgebaut werden müssen.
Das wäre immer vielleicht ein weiterer Schritt. Und da sind wir schon bei der Frage tatsächlich, warum es so wenig Nachwuchs gibt. Also ich habe so verstanden aus euren Worten, es gibt ja die Stellen, die müssten halt nur besetzt werden. Also offene Stellen. Das heißt, das Geld ist da eigentlich. Es bräuchte junge Menschen, die diesen Lehrerberuf ergreifen wollen. Jetzt natürlich die große Frage, was machen denn die Hochschulen und die Universitäten? Dort werden diese jungen Menschen ja ausgebildet. Gibt es da nicht genug Studienplätze? Was ist der Kern des Problems in diesem Ausbildungsbereich, Claudia?
Also ein Punkt ist zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Abbrecherquote in diesen Studiengängen, das weiß ich. Ein zweiter Punkt
ist... Wie hoch ist die, kann man das ungefähr sagen?
Um die 30%, glaube ich, Kate, ne? Kate nickt.
Ja, ja, genau.
Also jeder Dritte bricht sein Lehramtsstudium ab.
Ja, beziehungsweise bricht dann im Referendariat ab.
Mhm. Mhm. Genau.
Also bei der Schulerfahrung, bei der konkreten Schulerfahrung.
Eben viel später.
Mhm. Ja. Dann haben wir natürlich, müssen wir wissen, dass die Unis, denen ist sowas wie Lehramtsstudiengänge nicht sehr wichtig. Also die gucken auf die Spitzenforschung gerne. Dieses Lehramtsausbildung, das wird so nebenbei betrieben. Deshalb gibt es ja auch einige Stimmen, die sagen, wir brauchen wieder diese alten pädagogischen Hochschulen, wo nichts anderes gemacht wurde, als Lehrkräfte auszubilden. Dann fände ich einen Ansatz auch stärker. Wir haben ja diese Hochschulverträge, wo das Geld, was die Hochschulen bekommen, die Unis bekommen, gekoppelt wird an Leistungen. Und wenn ich das richtig weiß, ist es so, dass immer das gekoppelt wird an der Zahl der Studienplätze, aber nicht den Hochschulen gesagt wird, ihr kriegt x Millionen, wenn ihr auch die Leute zum Abschluss bringt. Also das fände ich persönlich ganz wichtig, dass man nicht auf die Zahl der Studienplätze guckt allein, sondern auf die Abschlüsse. Und dann würden die sich auch stärker bemühen, die Leute bis zum Ende ihres Studiums zu führen.
Aber das ist eine Länderaufgabe, ne? Wie ist das in NRW zum Beispiel? Also ein Bundesland mit vielen, vielen Hochschulen und vielen Universitäten.
Also ich glaube, man sagt ja manchmal auch, NRW ist so die Bundesrepublik im Kleinen. Und was jetzt tatsächlich diese Problematik anbelangt, da glaube ich, rede ich dann auch über Dinge, die sich in ganz Deutschland zeigen. Denn es ist halt so, dass wir über Jahrzehnte hinweg nicht richtig gut geplant haben. Also ich sagte es eben, und das ist übrigens ein parteiübergreifendes Versagen. Also wir hatten hier im Schulministerium, das ist so der Schleudersitz der Regierung, irgendwie immer wieder wechselnde Parteien. Und bei jedem hatte man das Gefühl, oder jeder, es sind meistens tatsächlich hier Frauen, jetzt wird es gut, die kommt aus der Schule, die weiß, worum es geht, und dann wurde es wieder nicht gut. Ja, aber es ist eben so, dass einerseits die demografischen Daten, also dass immer mehr ältere Kollegen, Kolleginnen an den Schulen in die Rente gehen, zugleich die wieder steigenden Geburtenzahlen, dann der Run wieder auf die Städte, dass in den Städten wieder mehr Familien wohnen, also da auch der Druck auf die Schulen steigt und so weiter. Also das alles wurde irgendwie nicht wirklich strategisch geplant. Und jetzt haben wir seit Jahren diesen Mangel, aber diese Plätze an den Universitäten werden eben auch nicht von heute auf morgen aufgebaut. Aus genannten Gründen, auch wie Claudia sagt, haben auch Universitäten nicht unbedingt das eigene Interesse gehabt, das jetzt zu pushen. Und Es ist eben so, dass auch über Jahre hinweg der Lehrer-Lehrerinnen-Beruf nicht beworben wurde. Das ändert sich jetzt tatsächlich. Also ich glaube, wenn wir in die Zukunft schauen, gibt es tatsächlich auf dem Papier schon viele Maßnahmen, bei denen ich sagen würde, die können helfen, aber die helfen dann in 7, 8 Jahren.
Hm. Was wäre das? Claudia, bitte, du hast dich gerade.
Ich wollte nur ergänzen und vielleicht darauf hinweisen, dass wir ja Vorschläge auf dem Tisch liegen haben. Ne? Es gibt ja diese ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, die hat Vorschläge auf den Tisch gelegt. Ich nenne mal ein paar. Die Lehrkräfte sollten später in Rente gehen, nicht so früh die Zahl der Unterrichtsstunden im Alter reduzieren. Da gibt es Bundesländer, da können die Lehrkräfte sehr früh ihre Stunden reduzieren. Wir haben eine riesengroße Beschäftigungsreserve, Teilzeit. Also wir haben 54% der Lehrkräfte, die nur in Vollzeit arbeiten. 54%. Und da sagen die Forscherinnen und Forscher, eine maßvolle Aufstockung hätte erhebliche Effekte. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, schneller die ausländischen Abschlüsse anerkennen. Ja, wir haben 2500 Lehrkräfte im Jahr, die einen Antrag stellen. Ich bin eine ukrainische Lehrkraft. Aber 80% der Lehrkräfte bemühen sich vergeblich um eine Anerkennung. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also da könnte eigentlich eine Menge passieren.
Da könnte doch auch der Bund vielleicht eine Rolle spielen, wenn es um Hochschulabschlüsse geht, dass man da sozusagen Grundlagen schafft, Verbesserungen schafft, geht, oder?
Sind sie ja schon auch dabei, muss man ja fairerweise sagen. Also man muss ja klar sagen, wir haben über 200.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den letzten beiden Jahren dazu bekommen. Und das ist eine Mammutaufgabe.
Und das war auch nicht wirklich planbar.
Das war überhaupt nicht planbar. Das ist dann sozusagen noch dazugekommen. Ja? Aber natürlich ist Planung das A und O, das muss sich verbessern. Und man muss natürlich versuchen, die jetzigen Stellschrauben zu drehen. Das, was Claudia gesagt hat, was die SWK vorgeschlagen hat, hat für große Wellen gesorgt, weil viele Teilzeitlehrerinnen und Lehrer eigentlich nicht mehr arbeiten wollen, weil der Alltag sehr belastend ist, weil sie eine Familie nebenher haben und oder dazu haben. Ja. Also gibt es ja viele Lebenssituationen, die man mit beachten muss. Und es ist übrigens so, dass immer noch Lehrkräfte, die jetzt in Ruhestand gehen und vielleicht bereit wären, noch mal ein Jahr oder so dran zu hängen, das muss man sich auch mal vorstellen, die müssen sich neu bewerben mitunter und die müssen ein neues polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Also ich will mal sagen, so das könnte man auch ein bisschen, das könnte man etwas leichter gestalten. Da gibt es Alltagshürden, die wirklich einfach nur aberwitzig sind. Also da kann man eine Menge mehr machen. Du hast aber vorhin auch nochmal die Hochschulen angesprochen. Ich glaube, die Hochschulen müssten auch mehr machen. Zum Beispiel könnten sie überlegen, den NC, also den Numerus Clausus, den sie auf vielen Lehramtsfächern immer noch liegen haben, aus den Kapazitätsgründen nämlich, wegzunehmen. Ich habe gerade heute noch mal kurz nachgefragt in Münster, hier in NRW. Und zwar ist das eine der größten lehramtsausbildenden Universitäten in Nordrhein-Westfalen. Und die haben auf Grundschullehramt, ja, wir brauchen dringend Grundschullehrer jetzt, vor allen Dingen, weil der Ausbau kommt, für die Fächerkombination Mathe, Deutsch und Erziehungswissenschaften, also für die Klassiker ein NC liegen. Darüber sollte man vielleicht auch mal nachdenken.
Da sollte man nicht nur drüber nachdenken.
Also tatsächlich muss ich sagen, ich bin ja viel auch als Reporterin an Schulen und ich merke das immer wieder. Es gibt halt einfach bei allem, was auf dem Papier sich gut anhört, am Ende mehr Hürden als Förderungen oder auch so. Ich vermisse manchmal dieses Schmackhaftmachen des Lehrberufs, weil man ja tatsächlich Kinder begleitet, Kinder, die mit super viel Lust auch in die Schule kommen.
Ist doch eigentlich
also
ein toller Beruf.
Ja,
auf dem
alle
Papier,
Erstklässler,
oder?
Die wollen, ja, diesen Stolz. Und ich hatte es nämlich gerade, weil mein Jüngster jetzt eingeschult wurde. Und dann ist es so schade zu sehen, wie das dann im Laufe des Schulsystems eben auch bei den Kindern abflacht, weil eben die Belastungen so groß sind durch alte Schulgebäude, Toiletten, die nicht funktionieren. Das sind ja so ganz klassische Sachen, aber das ist ja was, was dann auch den Lehrberuf mit belastet. Durch schlecht ausgestattete auch Lehrmaterialien, dann manche bekommen klassenweise iPads, werden nicht darin geschult, wie die eingesetzt werden sollen. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung Vorbereitung hierauf immer Zahlen gefunden, die mir schon mal ins Auge stachen. Da gibt es von der OECD so eine Umfrage, wie viel schulrelevante Entscheidungen an Schulen selbst getroffen werden. Also wie viel sozusagen Schulen individuell für sich entscheiden können. In den Niederlanden sind das 90%, in Deutschland 17%. Das zeigt ja schon,
wundert mich nicht.
Ja, und wir wissen ja, was Arbeitszufriedenheit anbelangt, wie wichtig das ist, dass man so das Gefühl hat, man hat es selbst in der Hand, man kann was schaffen. Und so häufig erlebe ich wirklich leidenschaftliche Lehrkräfte, die echt viel auch über ihre eigentliche Arbeitszeit hinaus da reingeben ins System und dann aber eben auf eine Hürde stoßen, auf noch eine Hürde stoßen und über die Jahre, Jahrzehnte hinweg, ja, dann macht man es vielleicht nicht mehr oder dann geht man auch in Teilzeit. Da will ich vielleicht auch noch kurz sagen, ich habe mit einer Lehrerin gesprochen, die eben jetzt darum bangt, die Teilzeit nicht mehr genehmigt zu bekommen, weil sie keine kleinen Kinder mehr hat, die also dann als Grund noch ausreichen würden und die aber sagt, wenn ich die nicht genehmigt bekomme, muss ich mir überlegen, überhaupt noch diesen Beruf ausüben zu können, weil sie sagt, ich schaffe diese Belastung, die ist eben auch an einer sogenannten Brennpunktschule, ich schaffe diese Belastung nicht in der vollen Stundenzahl. Also das kann natürlich auch komplett nach hinten gehen, wenn man per Zwang dann die Lehrer und Lehrerinnen Vollzeit zurückholen möchte.
Aber auf der anderen Seite frage ich mich schon, ist denn wirklich in allen Schulen und bei allen Lehrkräften die Belastung so hoch? Also gäbe es nicht eine Möglichkeit, dass jeder und jede, die Teilzeit arbeiten, sagen, okay, ich mache einfach eine Stunde mehr oder zwei Stunden mehr. Und wenn das alle machen, dann haben wir ein großes Problem gelöst.
Ja, möglicherweise, Claudia. Das ist ja jetzt in Sachsen-Anhalt auch passiert und zwar aber per Edikt, ne? Also die haben eine Stunde mehr bekommen und natürlich wird das dann auch prompt beim Schulstart wieder als Verbesserung geschildert. Das ist schon richtig, aber jeder von uns hat das Recht auf Teilzeit, das haben die Lehrkräfte auch und du hast recht, also man muss dann überlegen, wer könnte denn noch? Aber so einfach ist das dann auch wieder nicht. Ja, also du kannst jetzt nicht sagen, ich mache dann vielleicht mal eine Stunde oder so mehr. Da haben wir leider auch noch sehr wirklich starre Regelungen. Das ist so unflexibel, diese Arbeitszeit. Und das ist vielleicht ein Punkt, den wir auch noch ansprechen müssen, führt leider Gottes auch dazu, dass eine der wichtigsten Schaltstellen, wir haben ja vorhin von dem sogenannten schulscharfen Einstellen gehört, also dass Schulen sich direkt ihre Lehrkräfte einstellen können, dass eben die Schulleitungen nicht mehr besetzt werden, weil sich das keiner mehr zusätzlich antut. Und das ist eine sehr besorgniserregende Situation, die wir auch schon seit Jahren haben und da noch keinen Knopf dran kriegen.
Die Frage ist tatsächlich, wie kann man...
Auch super belastend. Ja, genau. Also wir hatten das tatsächlich an einer Grundschule, da ist die Schulleiterin eine Zeit lang ausgefallen, eine lange Zeit lang und es gab eben niemanden, ja, der da einspringen konnte. Dann hat eine Schulleitung das für zwei Schulen übernommen, aber alle waren genervt. Die Kinder, das Kollegium, die Eltern, keiner war richtig informiert ist. Und wichtige Entscheidungen für so eine Schule, wie wollen wir uns ausrichten, werden überhaupt nicht getroffen und das über ein, zwei Jahre lang. Und das ist jetzt nur ein Beispiel aus persönlicher Erfahrung. Das gibt es ja flächendeckend in Deutschland.
Ja, also Schulleitungen sind offenbar wirklich der Schlüssel auch vielleicht für die Atmosphäre an Schulen und für die Möglichkeiten, die es vielleicht dann doch gibt, auch wenn die Autonomie von Schulen, ihr habt es genannt, nun deutlich geringer ist als vielleicht in vielen anderen Ländern. Aber vielleicht kommen wir nochmal an einem Punkt tatsächlich zu dem, was der Bund eigentlich leisten kann. Der nun, wir wissen es, wir haben ein föderales Bildungssystem, relativ wenig tun kann an den Schulen, aber immer wieder eben auch mit Sonderprogrammen einiges machen kann. Es gibt ja den berühmten Digitalpakt Schule. Es gibt ein Programm mit dem schönen Namen Startchancen für Brennpunktschulen, um die zu entlasten. Der startet erst im nächsten Jahr, aber auch da gibt es 1 Milliarde Euro im Jahr. Es gab Corona-Aufholprogramme, also immer wieder wird da auch Geld zur Verfügung gestellt, um vor allem, sag mal, die Bedingungen zu verbessern. Vielleicht nicht unbedingt den Beruf direkt attraktiver zu machen oder irgendwie da Einfluss drauf zu nehmen auf die Situation von Lehrern, aber eben die Bedingungen, die Infrastruktur, die Umstände zu verbessern. Was ist euer Eindruck? Also alles, was ich auch so gerade beim Corona-Aufholprogramm mitbekommen habe, auch in der Schule meiner Tochter, dass vieles dann doch irgendwie verpufft ist. Man hat nicht das Gefühl, dass diese Bundesprogramme wirklich spürbar gegriffen haben oder überhaupt greifen? Sind die falsch angesetzt oder sollte man da was anderes tun?
Du hast ja die qualitätsoffensive Lehrerbildung noch nicht mit erwähnt, die besonders Bund und Länder zusammengeschweißt hat, weil man nämlich da genau mal geguckt hat auf dieses fünfte Rad am Wagen Lehrerbildung, ja, dass sich das verbessert. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir weiter diese Trennung zwischen Bund und Ländern haben, was diese Aufgaben angeht und immer uns von einem Sonderprogramm zum anderen herhangeln, wirklich substanzielle Verbesserungen in das Schulsystem bringen werden. Und egal, wie gut die Programme angelegt sind, sie haben meistens ein Ende hinten dran und dann heißt es, die Länder müssen es selbst übernehmen. Und dann fängt das Gejammer an. Das ist genau das, was wir jetzt erleben. Dann kommt der Finanzminister dazwischen und sagt, hey, Moment mal, den Digitalpakt Schule können wir nicht weitermachen, weil wir müssen jetzt auf unsere Kostenbremse drücken. Das Startchancenprogramm können wir wahrscheinlich nicht machen, weil wir das Geld dafür nicht haben. So, und solange das keine Förderung ist, die wirklich eine strukturelle ist und die keinen Termin hat, an dem sie endet, wird es nicht besser werden.
Aber die Frage ist, welche Art von Förderung kann das dann sein? Also ich meine, wir haben eine grundgesetzliche Lage und der Bund hat seine Grenzen. Ne? Also wir gehen da an die Grundstruktur unseres...
Wir brauchen eine Grundgesetzveränderung, ist doch ganz klar.
Okay, da sind
und
wir
vielleicht
schon
auch mehr Personal in der Föderalismusdebatte, weil wir sprechen ja über den Lehrer- und Lehrerinnenmangel. Und bei diesen ganzen Förderprojekten ist es ja so, dass das die Schulen zum Teil auch belastet, bis sie dann eine Förderung bekommen, weil sie müssen Anträge stellen. Sie sind aber keine Verwaltungsmitarbeitenden, wissen manchmal gar nicht wie, Sekretariat ist nicht besetzt. Ich kenne einen Schulleiter an einer Grundschule, der hat extra seine Stellvertretung dafür freigeschaufelt, nur solche Anträge zu stellen, damit diese Schule dann gut ausgestattet ist. iPads zum Beispiel, du sprachst das Digitalpakt an. Ja, wunderbar, dann gibt es Klassensätze für iPads, aber wie werden sie eingesetzt? Das pädagogische Konzept dahinter muss ja stehen. Und das ist ja vielleicht auch je nach Schule ein bisschen anders. Das heißt, da müssen dann auch an den Schulen wieder Arbeitskräfte her, die so ein pädagogisches Konzept erarbeiten. Dafür ist niemand da. Also da könnte vielleicht der Bund auch mit Personal helfen oder mit eben Konzepten, die das dann noch untermauern. Das ist aber nicht da. Und dann, Kate, du sprachst das zu Recht an, diese Projektitis. Das sagen mir auch ganz viele Schulen. Ich mache das nicht,
klingt
weil ich
Krankheit.
Gebe da jetzt ja, ich gebe da jetzt Arbeitskraft rein für 2 Jahre und dann ist es wieder verpufft. Und dann geben sie lieber ihre Arbeitskraft, die sie eh nicht haben, da nicht rein und machen an dem Projekt gar nicht mit. Also da könnte der Bund vielleicht wirklich mit Personal auf Bundesseite helfen, damit sozusagen so ein Gesamtpaket angeboten wird.
Aber zu diesem Startchancenprogramm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es klappen wird ab 2024. Im nächsten Schuljahr soll es ja starten mit 1 Milliarde Euro im Jahr. Mal gucken, vielleicht wird es auch nichts. Aber erstmal ist es zumindest ein Plan der Bundesregierung auch, dass es nicht funktioniert. Also
nein,
Bettina Stark-Watzinger ist ja die Bundesbildungsministerin, um mal kurz ihren Namen zu erwähnen. Parteipolitisch jedenfalls ist sie relativ nah am Bundesfinanzminister. Vielleicht gibt es da ja einen direkten Draht. Aber ihr glaubt nicht, dass das kommen wird?
Ich finde das Konzept falsch aufgestellt. Ich meine, 4.000 Schulen, da fängt es doch schon an. Mhm. Wer sucht denn diese Schulen aus?
Da gibt es einen Kriterienkatalog.
Ja.
Also was soziale Herkunft angeht zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja, ich finde, dass der Bund da nichts zu suchen hat. Mhm. Ich finde, dass das vor Ort entschieden werden muss und dass die Schulen, und das weiß jeder Landkreis und jede Stadt, welche Schule es dort vor Ort am nötigsten hat. Und die brauchen das und die brauchen das unkompliziert und unbürokratisch vom Schulträger und nicht noch über 5 Stufen übers Land und dann nochmal zum Bund. Was meinst du, wie hoch da wieder diese Overhead, sprich diese Verwaltungskosten sein werden und wie viel dann im Ende wirklich ankommt?
Ich habe das eigentlich nur erwähnt, weil mit diesem Startchancenprogramm ja auch durchaus Sozialarbeiter mitfinanziert werden können an diesen Brennpunktschulen.
Wenn
da sind wir doch bei
findet.
Einem wichtigen.
Wenn ja,
man
und
sie,
für wie lange
da
dann? Da haben wir doch wieder die Projekte.
Aber das würde doch vielleicht helfen, weil wir ja auch noch darüber sprechen müssen, wie letztlich die soziale Lage an den Schulen ist. Wir reden ja nicht nur über eine Bildungssituation, sondern auch über soziale Spannungen, kulturelle Spannungen und vieles andere mehr. Und dass Lehrer, wir reden ja darüber, wie man Lehrer entlasten kann, wie man sie vielleicht von diesen Konfliktthemen entlasten kann. Und dazu gehörten ja zum Beispiel auch Sozialarbeiter. Wie ist das eigentlich? Nehmen wir mal NRW, ein sehr, sehr vielfältiges Land mit sehr, sehr vielen verschiedenen sozialen Milieus und kulturellen Backgrounds. Wie ist da die Lage der Sozialarbeit an den Schulen, inwieweit können Sozialarbeiter da Lehrerinnen und Lehrer entlasten?
Ja, absolut. Können sie sehr gut. Sollten sie auch. Die Stellen sind auch da. Aber wie Kate sagte, nicht durchweg besetzt. Und gerade an so Schulen. Ich meine, wenn jetzt Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen vielleicht auch gerade aus dem Studium kommen, dann wollen sie natürlich auch zum Teil an Brennpunktschulen, weil man da wirklich was bewegen kann. Und ich merke auch immer, wenn ich an diesen Schulen bin, dass die Menschen nochmal mit sehr viel Leidenschaft da sind und was bewegen wollen. Ich merke aber auch, wie sie ausbrennen eben nach vielen Jahren, weil dann weitere Stellen nicht besetzt sind, weil Probleme zunehmen und dann aber Unterstützungsangebote auch außerschulisch nicht da sind. Das heißt, man macht dann ganz viele tolle Programme in der Schule und nachmittags sind die Kinder und Jugendlichen dann unbetreut und wieder in schwierigen sozialen Lagen und Verhältnissen, weil dann der Jugendclub um die Ecke zugemacht hat und ja, der Sportclub auch keine Trainer und Trainerinnen mehr hat und die dann rumhängen und anderes tun. Also es ist tatsächlich einfach, wir brauchen vielleicht so ein Gesamtkonzept für unsere Kinder und Jugend, weil wir brauchen die Menschen ja. Wir brauchen sie auch als gute Arbeitende später und das fehlt mir da so ein bisschen. Also es braucht Sozialarbeiter, aber es ist wieder nur auf dem Papier und in der Praxis eben ein reines Lückenfüllen und vielleicht nur ganz kurz angesprochen. Ein ganz großes Problem ist ja auch, dass wir demnächst sehr schön und auch gewollt einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Aber auch da werden wir ja Sozialpädagogen und Sozialarbeiter brauchen für den Nachmittagsbereich. Also die Systeme kannibalisieren sich da auch untereinander, weil wo sollen die ganzen Menschen herkommen, ne, die dann da arbeiten?
Genau, das wird sehr schwierig werden. Es gibt schon einige Bundesländer, die sagen, das ist nicht zu packen. Also für diejenigen, die nicht genau wissen, wie dieser Anspruch aussehen soll, ab 2026 sollen die Grundschulkinder, die dann in die Schulen kommen, das Anrecht haben, ähnlich wie jetzt in der Kita, eine Ganztagsbetreuung zu bekommen. Und das wird sehr, sehr schwierig, nicht nur, weil wir zu wenig Personal haben. Wir reden hier leider immer sehr viel über Mangel, aber der ist nun mal da und den muss man jetzt versuchen, in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen. Wir haben auch übrigens an anderen Schulformen, also nicht nur in den allgemeinbildenden Schulen, einen großen Mangel, sondern zum Beispiel auch an den beruflichen Schulen. Da fehlen bundesweit auch über 10.000 bis 15.000 Lehrkräfte und das gefährdet den dualen Ausbildungsbereich, also auch einen ganz wichtigen Bildungsbereich, wo übrigens das Bundesbildungsministerium sehr wohl einen Anteil hätte. Also wir haben eine Menge Baustellen, ne?
Das würde ich sagen. Das scheint so zu sein. Und kommen wir nochmal vielleicht zur Frage des Föderalismus zurück, die ja, glaube ich, uns nicht nur im Bildungsbereich beschäftigt, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Wenn die Grundidee sein soll, dass die einzelnen Bundesländer auch in Konkurrenz treten und sich vielleicht das beste Modell durchsetzt. Das ist ja immer sozusagen das große Pro-Argument, was auch die föderalistische Struktur angeht, gerade beim Thema Bildung. Und wir erleben ja tatsächlich auch Lehrermangel in der ganzen Republik, darüber haben wir gesprochen, unterschiedlich ausgeprägt, aber jedes Bundesland hat dieses Problem. Da gibt es diese Abwerbeprogramme. Wir haben das zum Beispiel auf Baden-Württemberg erlebt, ja, dass hier durch Berlin fuhren hier auch Busse, die tatsächlich da auch ganz konkret Werbung gemacht haben. Kommt zu uns, bei uns ist besser, bei uns werden Lehrerinnen und Lehrer auch verbeamtet vielleicht oder es gibt andere Dinge, die Gehaltsstruktur ist eine andere. Ist das etwas, wo ihr sagt, naja, da kann man sich von bestimmten Bundesländern, können einige Bundesländer von anderen tatsächlich lernen, was die Attraktivität des Lehrerberufs angeht? Also aus Berlin zum Beispiel hören wir ja, da wurde ja jahrelang nicht verbeamtet. Jetzt plötzlich doch wieder?
Ja, jetzt wird wieder verbeamtet. Nein, die kommen nicht zurück, aber die Abwanderung wird dadurch gestoppt. Also das Problem war ja gerade in Berlin, dass sehr viele einfach in Berlin wohnen geblieben sind, weil wegziehen wollen ja die meisten Berlinerinnen und Berliner dann doch nicht. Die sind dann nach Brandenburg gefahren an die Schule, ja, und haben sich da verbeamten lassen. Da gab es so eine Art Drehtüreffekt. Wenn man dann ein paar Jahre in Brandenburg Beamter war, dann ist man wieder zurück an die Berliner Schule, wo man gewohnt hat und war dann verbeamtet. So, ja. Und dieser Drehtüreffekt ist dadurch weg. Aber das heißt nicht, dass wir dadurch jetzt mehr Lehrerinnen und Lehrer kriegen, sondern die Abwanderung fällt weg.
Ist Verbeamtung eigentlich attraktiv?
Gute Frage.
Also für manche, ich habe tatsächlich schon mit Lehrkräften gesprochen, die gesagt haben, sie möchten sich nicht verbeamten lassen, weil man dann natürlich zum Beispiel abgeordnet werden kann. Es ist in NRW so, dass zum Beispiel man an Nachbarschulen oder Schulen im Stadtgebiet aushelfen muss für eine gewisse Zeit. Wenn man Beamter, Beamtin ist, dann hat man da wenig eigene ja, Möglichkeiten mitzusprechen. Oder auch der Schulweg ist jetzt verlängert worden. Also man muss jetzt auch Stellen annehmen in einem Umkreis von 50 Kilometern. Früher waren das nur 35 Kilometer. Das ist ja alles auch relevant. Und wenn man angestellter Lehrer, Lehrerin ist, hat man natürlich finanzielle Nachteile oder auch, ja, sozialversicherungsrechtlich ist das ja alles ein komplett anderes System. Aber man ist freier in seinen Entscheidungen.
Aber man muss dieselbe Arbeit leisten, ne? Aber vielleicht sollten
wir
auch
für weniger Geld, ja.
Genau, an der Stelle aber auch noch mal über diejenigen reden, die ja sehr viel helfen im Moment, nämlich wenn sie als Quer- oder Seiteneinsteiger in dieses System kommen und nicht immer auf offene Arme im Kollegium stoßen oder an Schulen oder bei den Eltern. Aber ich kann dazu sagen, es gibt ganz tolle Beispiele von Menschen, die zum Beispiel Musikunterricht beflügeln dadurch, dass sie einfach als ausgebildete Musiker jetzt mit einer pädagogischen Befähigung da die Kinder mitnehmen und
oder
einfach
Handwerker.
Oder Handwerker oder wer auch immer. Und ich glaube, da wäre es echt auch wichtig, dass sich Schuldeutschland noch ein bisschen mehr öffnet und ein bisschen mal entspannter ist.
Was gibt es denn da für Probleme? Also ich kenne es aus Berlin, da sind ja wirklich sehr, sehr viele Quer- und Seiteneinsteiger. Alle Menschen, die erst einmal nicht Lehrerinnen und Lehrer waren, die plötzlich an einer Schule sind, eine kurze Phase, so eine Art Auffrischung oder so eine Art Zusatzausbildung
machen.
Da gibt es
doch ein Programm, natürlich.
Ja, ja. In Berlin jedenfalls weit verbreitet, das wollte ich damit sagen.
Das ist weit verbreitet und es gibt auch eine Betreuung natürlich für die. Das geht sonst gar nicht. Also das Problem ist allerdings...
Wie hoch ist denn der Anteil, kann man das sagen?
Naja, wir hatten, und das ist das Problem, dass auch bei den Brennpunktschulen wieder so war, dass bei den Anfängerinnen und Anfängern bei den Brennpunktschulen sehr wenig ausgebildete Lehrkräfte landeten und diese Quer- und Seiteneinsteiger vermehrt an den Brennpunktschulen landeten, sodass wir da teilweise wirklich die Situation hatten, dass da abgesehen von ein, zwei, neun wirklich gut ausgebildeten Lehrkräften der Rest wirklich Quer- oder Seiteneinsteiger waren, was dann auch nicht gut ist. Klar, immer so einige wenige ist super und Kate hat es ja gerade gesagt, die können ja auch beflügeln und Sachen einbringen, was die anderen nicht können, aber es darf auch nicht überhand nehmen.
Weil da sagen sich viele, ich habe jetzt hier jahrelang irgendwie Lehramtsstudium hinter mich gebracht und noch Referendariat und vieles andere mehr und da kommt jemand, weiß nicht, wie lange dauert so eine Zusatzausbildung, vielleicht ein paar Monate?
Nee, das dauert
oder
schon länger.
Ja, ja. Kommt plötzlich rein und startet da in meinem Beruf. Da
aber
sind auch die Gewerkschaften, glaube ich.
Ist doch auch eine Entlastung für
man
die
man hört nur von den Widerständen, Kate, oder welche
Widerstände
Probleme meintest du?
Gibt es nicht mehr.
Was ist diese
oder?
Nicht vorhandene Willkommenskultur, von der du sprachst?
Es gibt Beispiele dafür, dass sie eben zum Beispiel dann alles unterrichten müssen, ja, dass sie ein sehr hohes Pensum haben, dass sie wirklich nicht als gleichwertig angesehen werden. Das ist halt, der Mensch ist unterschiedlich und genau so ist auch die Willkommenskultur. Und tatsächlich denke ich auch, also ich meine, wir als Journalisten, wir sagen ja auch nicht, bist du ausgebildeter Journalist, hast du ein Volontariat oder sonst was, wenn ich hier gegenüber von euch sitze hier im Studio, sondern es geht doch darum, dass Schule vernünftig und klug gemacht wird. Und ich finde, da muss man einfach, wenn man so eine große Not hat, auch vielleicht bereit sein, mal über das ein oder andere Stöckchen zu springen. Genauso wie im Ausbildungsbereich der Unternehmer vielleicht auch mal schauen muss, ob er nicht immer nur den Abiturienten im Blick hat, sondern mal jemand anderen eine Chance gibt. Das ist das, was ich damit meinte. Das ist zum Teil sehr verkopft und sehr verkrustet noch.
Klar, und ich finde ja, was mir dann noch wichtig ist, ist die Rolle der Gewerkschaften, also sprich der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, wo ich finde, zumindest die in Berlin sich da unglaublich querstellt, was unkonventionelle Dinge angeht, die wir einfach im Moment brauchen. Also zum Beispiel hat die GEW sehr lange gegen die Verbeamtung gestritten. Jetzt geht die GEW seit einigen Jahren schon, fast schon muss man sagen, auf die Straße, streikt für kleinere Klassen. Und da kann man sagen, klar, wir sind auch dafür, dass eure Arbeit erleichtert wird, aber guck doch mal in die Realität. Das macht doch keinen Sinn, dass ich jetzt tagelang streike, den Unterricht lahmlege für ein Ziel, was einfach komplett utopisch ist. Ja.
Ja, aber dazu kommt auch noch, bei all dem, egal wer das macht, ob das Gewerkschaften sind oder ob das eben die Stimmen sind aus dem Schulalltag oder auch wir als Medien, ja. Im Moment wird das Bild des Lehrerberufes gezeichnet, dass zwischen dem enthusiastischen, völlig begeisterten Lehrer und der Erschöpfung durch den Alltag pendelt. Und dieses Bild ist natürlich eins, was wahr ist, aber wir brauchen einfach eine attraktivere Gestaltung für diesen Beruf, der übrigens auch sehr, sehr, sehr große Gewalt erlebt. Also da hat sich unheimlich viel ja verändert an den Schulen. Lehrkräfte werden ja auch bedroht. Also es ist nicht alles friedlich in Schuldeutschland. Aber es wäre natürlich toll, wenn wir viel mehr junge Leute bekommen würden, die ihr Lehramtsstudium beginnen und dann nachher auch richtig mit Dampf in die Schule gehen und da was bewältigen wollen. Denn wir brauchen diesen Generationswechsel.
Das heißt, wir brauchen einen neuen Typus Lehrer auch fast schon, oder wie? Oder eine neue?
Nein? Das würde ich nicht sagen. Neuer Typus wäre, glaube ich, echt ein bisschen zu überzogen, sondern wir brauchen einfach Lehrkräfte, die Kinder gern haben und die pädagogisch was drauf haben.
Das ist schon mal eine Grundlage, glaube ich. Vivian, ja. Du wolltest noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, wir müssen eigentlich, wenn wir das Thema wirklich abräumen wollen und in 10, 15 Jahren dieses Problem nicht weiter haben wollen, müssen wir uns endlich mal Gedanken machen, was soll Schule eigentlich leisten? Also was erwarten wir an Schule und auch an Inhalten? Also da glaube ich, können wir noch einiges entschlacken, in die Moderne führen, Schulen vielleicht, ich habe es eben schon angesprochen, mehr individuelle Entscheidungen zurückgeben. Und dann macht so ein Schulalltag vielleicht auch wieder Lust, mitzugestalten. Vielleicht ein Beispiel noch, ich gehe dann immer ganz beschwingt aus solchen Terminen raus, so traurig es auch ist in der Flut. Vor 2 Jahren ist auch eine Schule stark, eine katholische Schule in Bad Münstereifel zerstört worden und wird jetzt komplett neu aufgebaut. Und katholische Schule bedeutet, dass da der Staat nicht so viel mitredet bei dem Gebäude wie die katholische Kirche, die da sehr schnell agiert hat. Und das wird jetzt aufgebaut nach einem Lernkonzept der Zukunft. Solche Schulen gibt's ja bundesweit auch immer wieder. Und dann denkt man sich, Mensch, so kann Schule Spaß machen mit offenen Lehrräumen, mit dem Aufbrechen zwischen den verschiedenen Jahrgangsstufen, mit mal Digitalisierung, aber auch anderen Materialien. Also es gibt da ganz viel, was möglich ist. Und ich glaube, da geht es gar nicht darum, müssen unsere Schüler und Schülerinnen noch die einzelnen Knochen der Katze und des Hundes auswendig lernen, wo sie ja in ihrem Smartphone und das auch googeln könnten. Vielleicht müssen sie es, ja. Ich bin keine Pädagogin oder Spezialistin dafür, was diese Lernarten auch vielleicht für positive Effekte haben. Aber wir sollten diesen Schritt weiter auch einmal beginnen. Weil ich glaube, dann können wir das gesamte Schulsystem durch manch alte Sachen entlasten, können wir auch den jungen Menschen sagen, das erwartet dich in diesem Beruf. Und aktuell ist es ganz viel Flickenteppich oder hier wird ein bisschen geflickt und da ein bisschen geflickt, aber dieses Gesamtkonzept, das fehlt mir.
Vor allen Dingen der Spaß am Lernen und die Befähigung zum Lernen muss da sein. Aber ich finde, bei einer Sache gibt's keine Möglichkeiten, besonders kreativ zu sagen, das lassen wir weg. Das sind die Grundfähigkeiten, von denen wir wissen, dass sie in den Grundschulen nicht geleistet werden. Wir haben schlechte Mathe- und Deutschkenntnisse. Wir haben ganz schlechtes Leseverhalten. Und wir haben immer noch eine unglaubliche Zahl an funktionalen Analphabeten, die nach 8, 9, 10 Jahren Schule in Deutschland das System verlassen. Das ist beschämend. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt ran. Und da muss der Lehrermangel auch behoben werden, weil das ist eine Sache, die gar nicht geht.
Total, weil die Ergebnisse werden ja immer schlechter.
Und da ist die Frage am Ende natürlich, die Grundfrage an unser Bildungssystem. Kate, du hast es ja schon ein bisschen kritisch angemerkt, was das föderale Bildungssystem angeht. Die Bundesländer mit ihren Zuständigkeiten. Der Bund, der sich weitestgehend zurückhalten muss. Müssten wir größer denken? Müssten wir anders denken? Müssten wir Vorbilder uns nehmen an, wird ja immer wieder genannt, sowas wie Finnland oder andere Regionen in Skandinavien? Müssen wir ganz anders denken über das Bildungssystem?
Nee, Ich finde, wir müssen über andere Zuständigkeiten nachdenken. Ich will gar nicht das föderale System per se kritisieren, weil das ist immer gut, eine Vielfalt zu haben. Aber wir müssen uns in den grundsätzlichen Dingen einig sein. Und das ist nämlich auch für die Eltern, die von einem Bundesland ins andere ziehen, nicht leicht. Ja, Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, wie auch immer wir sie nennen, werden in jedem Bundesland anders ausgebildet und anders zugelassen. Wie kann das sein? Das ist was, wo ich sage, da müssen wir einfach wirklich diese föderale Hoheit, die gerne als Riegel so vor einem hergeschoben wird, beenden. Da muss es ein mehr und größeres Miteinander geben. Und das sagt ja die Kultusministerkonferenz ständig, dass sie das eigentlich tut, aber sie wird dafür auch immer kritisiert. Also ich, um deine Frage zu beantworten, ich wäre für eine Grundgesetzveränderung definitiv, aber vorher müsste klargestellt werden, wer für was dauerhaft zuständig ist. Weil nur zu glauben, es macht der Bund und es wird dann besser, ist ein Irrglaube. Es kommt auch ein bisschen auf die Person an, die im Ministerium sitzt.
Da, glaube ich, beziehst du dich gerade auf die Bundesbildungsministerin, die ja Forschungs- und Bildungsministerin ist, Bettina Stark-Watzinger, von der ich persönlich den Eindruck habe, dass sie sich für das Thema Bildung nur sekundär interessiert und sich in erster Linie eigentlich so für Forschungsthemen bisher interessiert hat, gerade wenn man so sieht, wo sie die Schwerpunkte setzt, wo sie Termine macht, wo sie auch Reisen hin unternimmt. Also da scheint es mir jedenfalls aus meiner bundespolitischen Beobachtung hier in dieser Legislatur relativ wenig zu geben. Claudia, Wie siehst du das? Also würdest du zustimmen, Kate, wenn sie sagt, man müsste eigentlich auch ins Grundgesetz gehen?
Ich glaube ja, wobei ich dann so ein bisschen die Befürchtung habe, wenn sich dann alle jetzt auf dieses Thema stürzen, nämlich eine neue Föderalismuskommission und wer ist dann im Bildungsbereich wofür zuständig, wird die nötige Energie dahin gelenkt.
Da hast du recht.
Und wir brauchen die Energie gerade für die Probleme vor Ort, ganz konkret, ja, und zwar auch noch 20 Jahre lang. Also ich weiß nicht.
Aber das ist ein Appell an 16 unterschiedliche Bildungsministerien, der jetzt aus deinem Mund kommt, oder?
Ja. Nee, das ist ein Appell an alle, die für Bildungspolitik zuständig sind, aufzuhören mit den Sonntagsreden und stattdessen wirklich auch mal auf die Leute zu hören, die ihnen aus der Praxis sozusagen Alarmrufe ständig zurufen. Wir haben eine Kommission nach der anderen, eine beratende Kommission nach der anderen. Und da wird einfach zu wenig gehandelt. Wir haben, wie es der schon jetzt in Rente gegangene Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes Meidinger gesagt hat, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und ich sag jetzt mal, wir haben demnächst die nächste PISA-Studie im Dezember vor der Tür und da werden wieder alle aufschreien.
Wir bangen wieder oder vor der nächsten PISA-Studie vermutlich.
Ja. Wenn das noch jemand wirklich interessiert, die x-te Bildungsstudie, die uns wieder sagt, dass wir nicht gut sind, glaube ich, geht bei dem einen oder anderen doch auch ein bisschen schon durch die Ohren.
Wie, Windloy, welche Botschaft sendest du aus Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland? Die Bundesrepublik im Kleinen, wie du gesagt hast.
Ja, ich möchte Kate darin unterstützen, keine Sonntagsreden mehr. Ich werde mir jetzt gleich eine Erinnerung in den Kalender packen, dass ich diesen Podcast in einem oder zwei Jahren nochmal höre. Und ich hoffe, ich heule dann nicht, weil wir ihn eigentlich nochmal wiederholen könnten. So ist das nämlich die vergangenen Jahre gewesen. Also ich kann da durchaus Beiträge von vor 5 Jahren eigentlich morgen senden, weil es hat sich nichts getan. Aber ich würde auch unterschreiben und bitte ganz viel Ressourcen und Augenmerk in die Grundschule. Da werden die Grundlagen gelegt, auch dafür, ob Lernen als positiv oder negativ empfunden wird. Und dann kann es vielleicht auch Druck aus den weiterführenden Schulen nehmen, wenn Schüler und Schülerinnen anders vorbereitet dahin gehen. Also ja, Grundschule bildet die Grundlage auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt trotz allem wahrscheinlich abwarten, weil viele, viele auf den Weg gebrachte Maßnahmen sich erst in einigen Jahren zeigen werden.
Also wir werden es natürlich weiter beobachten. Das Thema bleibt uns erhalten. Davon können wir ziemlich sicher ausgehen. Es ist ein komplexes Bildungssystem in Deutschland mit vielen, vielen Problemen. Und eins haben wir versucht, hier in dieser Runde zu besprechen, nämlich den eklatanten Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Und ich kann nur hoffen, dass sich das irgendwann mal in den nächsten Jahren auch verbessern wird. Ich danke sehr an diese illustre Runde. Claudia von Laak hier im Studio.
Gerne.
Leiterin des Berliner Landesstudios. Vivien Leue in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf in unserem Studio, Korrespondentin dort. Ich wünsche deinen drei Jungs trotzdem jetzt ein schönes Schuljahr. Ja?
Ja, danke. Wir hoffen auch. Auf wenig Stress zu Hause.
Ja. Und Kate Malaike von unserer Bildungssendung Campus und Karriere in Köln im Studio. Vielen Dank, Kate.
Ja, und weiter würde ich auch mal sagen, viel Spaß in Schule, denn das gehört auch dazu. Ohne Spaß kann man nicht lernen.
Es kann ein sehr, sehr guter Ort sein, glaube ich, wenn die Bedingungen stimmen. Mein Name ist Wladimir Balzer, ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig für Kultur und Bildung. Und das war der Politik-Podcast Ausgabe 330 aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Wenn Sie Fragen, Hinweise, persönliche Erfahrungen haben mit dem Thema, was wir gerade besprochen haben, oder auch vielleicht Wünsche für weitere Themen hier bei uns im Podcast, dann können Sie uns gerne eine Sprachnachricht schicken über Signal oder WhatsApp an 0160 9130 7007. 0160 9130 7007. Oder Sie schreiben uns einfach eine Mail. politikpodcast@deutschlandfunk.de. Die Technik hatte Ralf Seidler. Ich bedanke mich sehr herzlich, die Redaktion Tom Funke. Und bis zum nächsten Mal.